Ja, Stefan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Zeitschriftenverleger, Vorstandsmitglied bei der Stiftung Lesen, Vizepräsident des Europäischen Verlegerverbandes und Executive Board Member des Zeitschriftenweltverlegerverbandes.
Die Botschaft, die von Ihnen bei mir hängen geblieben ist, der Zeitschriftenbranche geht's unheimlich gut. Man hat endlich den digitalen Wandel geschafft. Ist das in der Verkürzung, so wie ich sage, auch das, was Sie kommunizieren würden?
Die Zeitschriftenverleger stehen tatsächlich in diesem digitalen Wandel, der ja alle Branchen betrifft, alle Menschen betrifft, mitten auf dem Spielfeld. Sie haben nach wie vor ein durchaus starkes, stabiles Printgeschäft. Sie sind stark auf den Digitalplattformen, also im Internet, auf den mobilen Telefonen mit ihren Produkten vertreten. Und es ist tatsächlich so, dass noch nie so viele Menschen von den deutschen Zeitschriftenmarken erreicht wurden wie heute durch die Digitalisierung.
Und Sie haben eine Art Gleichgewicht erreicht. Online und Print halten sich zurzeit die Waage. Können Sie das mal in Zahlen, in der Reichweite ausdrücken?
Also wenn wir die 60 größten Publikumszeitschriften mal nehmen, die man alle so kennt, so Spiegel, Fokus, Stern, Geo und so weiter, und sich dort die gemittelten Reichweiten anschaut, dann wird da im Schnitt werden ungefähr 4 Millionen Menschen erreicht, über diese 50. Es gibt manche, die erreichen 12 Millionen, andere erreichen vielleicht 1 Million. Und dann teilt sich diese Reichweite eben auf bei diesen 4 Millionen in rund 2 Millionen Print und etwas über 2 Millionen schon im Online-Bereich. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das heißt, es ist nicht mehr nur eine Print-Veranstaltung bei den Zeitschriftenverlegern, sondern sie sind tatsächlich mit ihren Informationen, mit den journalistischen Informationen auf allen Kanälen unterwegs. Das heißt, die Menschen haben auch überall die Chance, sich diese Inhalte anzuschauen.
Ich habe mal Printverleger gefragt beim European Newspaper Kongress. Die waren in Wien unterwegs und sagten, uns ist es egal, ob wir auf Papier oder elektronisch gelesen werden. Wie sieht's bei Ihnen aus? Weil Zeitschriften ja durch das Papier, durch den Hochglanz, durch den extrem guten Druck ja auch so eine haptische Qualität haben gegenüber den Tageszeitungen, die man ja eher nach dem Gebrauch wegwirft.
Also genauso würde ich das auch beantworten. Ich sage, mir ist es wichtig und den Verlegern ist es wichtig, dass in Print gelesen wird und digital. Die Verbindung, es sind ja ganz andere Nutzungssituationen. Ja, wenn ich tagsüber unterwegs bin, wie ganz viele Menschen, und ich habe mein Smartphone dabei, dann will ich natürlich schnell mal die News konsumieren, wenn ich auf dem Bus warte, wenn ich in der U-Bahn sitze, dann lese ich auf dem Smartphone meistens. Wenn ich zu Hause bin am Abend oder am Wochenende, da ist es prima, in Ruhe im Sessel zu sitzen und eine Zeitschrift zu lesen und sich an den, Sie haben es gerade gesagt, an den tollen Bildern zu erfreuen und einfach diese Lean-Back-Situation. Ich glaube, es gibt für jedes Medium seinen Ort und seine Zeit. Und die Zeitschriftenverleger machen das einfach hervorragend, weil sie für Ort und Zeit immer die richtigen Produkte mittlerweile haben.
Aber trotzdem haben Sie eine Zahl bekannt gegeben, 78 Titel sind eingestellt worden, dagegen 113 sind neu gegründet worden. Ist der Markt, sagen wir mal, so ein Fluktuationsmarkt, Trial and Error?
Es gibt natürlich in Deutschland fast 1600 periodisch erscheinende Zeitschriftentitel. Das heißt mindestens quartalsweise, zweimonatlich, 1600. Und es gibt ganz viele Neugründungen, die laufen auch 10 oder 15 Jahre. Tatsächlich ist der Markt etwas schnelllebiger geworden, das wissen wir auch alle. Es gibt einfach kurzlebige Trends. Und auf einen kurzlebigen Trend muss ich aufspringen, muss ihn rechtzeitig erwischen. Und dann gerade im Jugendmarkt geht das 2-3 Jahre, dann ist das Format weg. Dann ist der Künstler vielleicht nicht mehr in, über den ich jetzt lange geschrieben habe. Dann gibt es vielleicht ein neues Format. Und diese Agilität haben die Zeitschriftenverleger. Die haben einfach gelernt, mit ihren Redaktionen, mit ihren Produktionern, schnell auch auf Trends zu reagieren. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass man agil einfach nicht ewig an etwas festhält, sondern sagt, dann machen wir lieber was Neues. Und das zeigen auch diese Zahlen.
Digitalität bedeutet aber auch Verhinderung herkömmlicher Werbeformen. Also das heißt, dass dem Leser etwas plötzlich ins Gesichtsfeld kommt. Das ist bei der Zeitschrift das Umblättern. Das war aber irgendwie gelernte Praxis. Das hat man nicht als störend empfunden. Aber mit den Versuchen, diese Werbeform auch im Internet zu platzieren, entstanden dann sehr schnell auch, ich sag mal, Geschichten, die tatsächlich mit dem Begriff Nerven wahrscheinlich treffend umschrieben sind. Da gab es dann eine Gegenreaktion, die Adblocker. Sie bekämpfen diese Adblocker, aber warum schließen Sie sich nicht zum Beispiel dem Springer-Konzern an, der sagt, also wir testen es, indem wir elektronisch unsere Leser darauf hinweisen, die den Adblocker benutzen, hier kriegt ihr keine Inhalte. Wenn ihr uns lesen wollt, dann schaltet den aus oder kauft im Kaufbereich, im Pay-Bereich unser Produkt. Das ist doch ein Weg, der akzeptabel ist, oder nicht?
Absolut, und diesen Weg gehen auch viele Verlage. Also ihrem Leser erklären, was der Wert journalistischer Arbeit ist, gegen was wir uns wenden, dass es ein Unternehmen gibt, mehrere Unternehmen, diese Adblocker Companies, die auf dem Rücken der Inhalteanbieter mit erpresserischen Geschäftsmodellen unter dem Deckmäntelchen, ich schütze den User, sehr, sehr gute Geschäfte machen und dabei in die Monetarisierung von redaktionellen Produkten. Der Journalismus erwirtschaftet auch über Werbung Geld, um sich finanzieren zu können. Und dort wird eingegriffen und dagegen wehren wir uns. Das kann man auf unterschiedlichen, man muss es erklären, Springer macht es, Gruner + Jahr macht es, wir werden sehr viele sehen, die genau diesen Weg gehen, aber es ist eben auch durchaus ein rechtliches Thema.
Also im Prinzip, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kritisieren Sie gar nicht so sehr, dass Kunden versuchen, etwas nerviges Blinkendes zu umgehen, sondern dass ein anderer Nutzer, sage ich mal, schmarotzt an den Produkten, die Sie anbieten.
Ja, es ist ein Aufbruch eines Produktes und es erschwert einfach im Digitalen oder verunmöglicht, überhaupt Geld zu verdienen mit Anzeigen. Und wenn Sie mal auf die Qualitätspresse gehen, auf die Webseiten, gehen Sie mal auf eine Zeit, auf einen Stern, auf einen Spiegel, da finden Sie diese blinkende Werbung kaum. Gehen Sie mal auf andere Seiten, die blinkende Werbung ist auf anderen Seiten. Denken Sie an Spieleseiten, denken Sie an Casino-Seiten, ich sag mal das Thema Pornoseiten. Da sind wir beim Thema. Die Qualitätspresse macht diese blinkenden Sachen schon längst nicht mehr. Das war mal eine ganze Zeit lang so, das hat sich stark geändert. Und unter dem Aspekt ist es einfach ein Unding, dass Unternehmen und diese Adblocker-Companies machen das nicht aus Verbraucherschutz, sondern weil das hervorragendes Geschäft ist. Man kann sich bei diesen Unternehmen freikaufen, was schon fast erpresserisch-mafiöse Strukturen sind.
Sie beklagen noch ein anderes Phänomen, nämlich, dass Sie in einer zunehmend globalisierten Welt nicht gleichzeitig aber auch viel kooperativer untereinander agieren können. Also, dass die Verlage da auf bestimmten Feldern nicht zusammenarbeiten dürfen, weil es dem deutschen Kartellrecht entgegenwirkt. Was wäre denn ein ideales Kartellrecht? Was müsste denn das Bundeskartellamt für eine Gesetzesvorlage bekommen, damit Sie glücklich sind?
Naja, es geht darum, dass die Verlage im Wettbewerb eine faire Chance haben. Ich gebe ein Beispiel. Es ist aktuell nicht möglich, in Bereichen wie im kaufmännischen Bereich, im Produktionsbereich, im Digitalbereich, bei Redaktionssystemen, im Paid-Content-Bereich gemeinsam zu arbeiten, weil das kartellrechtlich nicht erlaubt ist. Das war im Printbereich okay, weil man das da auch gar nicht musste. Im Digitalen braucht man Plattformen. Man braucht größere Einheiten, um überhaupt im Werbemarkt, auch im Lesermarkt, mit den globalen Playern auch nur eine Chance auf fairen Wettbewerb zu haben. Und ich glaube, das ist das wenigste Thema. Die Bundesregierung, das Wirtschaftsministerium sind da auf einem ordentlichen Weg. Wir unterstützen das. Und es geht nicht darum, die Verlage jetzt besser zu stellen als alle anderen. Es geht nur darum, die Chancen im Wettbewerb. Und wir sind in einem Wettbewerb unterwegs, um den Leser und um die Werbebudgets, die zu verbessern in einer Welt, die sich einfach massiv geändert hat durch die Digitalisierung.
Machen Sie mal einen konkreten Vorschlag, damit man sich das vorstellen kann. Also wer will da mit wem zusammenarbeiten?
Also es wollen 20 kleine Verlage gerne nicht jeder Anzeigengeschäft alleine für sich machen mit dann übersichtlichen Auflagen, sondern man möchte die Vermarktung zusammen machen.
Das verstehe ich nicht, weil das geht ja bei der Hörfunkwerbung geht das ja problemlos.
Ja, das ist die Herausforderung über die einzelnen Segmente, das auch von einer Einheit machen zu können, wo man sich auch absprechen darf über Preise. Es geht auch um Preisgestaltung und diese ganzen Themen. Das ist ein Beispiel. Ein anderer Bereich wäre der Bereich Paid Content. Dass man gemeinsam eine Plattform entwickeln dürfte, die ein Bezahlsystem ist, die dann auch alle verwenden dürfen, was ja sinnvoll ist. Der Leser müsste sich dann nur einmal einloggen und könnte mit einem Thema sich dann und müsste sich nicht 50.000 Mal anmelden. Also auch das ist momentan nicht möglich, weil es aus wettbewerblichen Gründen verboten ist.
Dann gibt es noch eine Besonderheit beim Urheberrecht. Sie mussten bisher darüber nicht so sehr nachdenken, ob der Printspiegel nachgedruckt wird, weil das schlichter Unsinn war. Also die eigene Vervielfältigung war dann sicherlich teurer, als das Heft zu kaufen. Das geht jetzt einfacher, aber was heißt das jetzt fürs Urheberrecht? Was fordern Sie?
Es gibt eine europäische Urheberrechtsnovelle. Das heißt, in Europa wird gerade das Urheberrecht der Zukunft gestaltet. Und die Verlage erwarten, dass sie genau wie die Musiklabels, wie die Filmindustrie, wie Funk und Fernsehen als Rechteinhaber, also als jemand, der ein Recht an seinem Produkt hat, an dem Content, der erstellt wird, in diesen Katalog mit aufgenommen werden. Also eine Gleichstellung für alle anderen. Die Verleger fordern nicht mehr, sie wollen nicht besser gestellt werden als irgendjemand, sondern sie wollen nur adäquat in diesen Katalog mit hineinkommen, damit sie in Zukunft sagen können im Digitalen, du kannst eben nicht meine Artikel einfach nehmen und irgendwo anders verbreiten als Suchmaschine, als Portal, als Aggregator, um dort eine Position beziehen zu können. Das ist momentan nicht möglich. Und darum geht es, dass man einfach gleichgestellt wird mit anderen Medienmittlern. Das ist der Wunsch der Verlage und dringend nötig, weil die Digitalisierung, es geht ja mit großem Tempo in diesem Bereich weiter.
Spätestens seit den letzten Zeitschriftentagen, die nicht mehr so heißen, sondern Publisher Summit, gibt es auch eine neue Orientierung im eigenen Selbstbewusstsein nicht nur, sondern auch im Inhaltlichen. Wenn Sie sagen, Sie sind eben nicht nur diejenigen, wo Print wirkt, sondern ich sage es mal jetzt einfacher mit meinen Worten, wo auch multimedial wirkt, dann hat das natürlich Konsequenzen für den Journalismus, den Sie anbieten, weil da kommt jetzt auch plötzlich Bewegtbild dazu, da kommt Ton dazu, da kommen dann neue Formen der Zuschauerbindung, wo Sie auch lernen müssen. Was bedeutet das tatsächlich für Ihre Branche? Neue Struktur, bringt die auch neue Inhalte hervor oder kann man sagen, es ist einfach nur ein moderneres Zeitschriftenlesen?
Also das eine ist, auf allen Plattformen, da würde ich schon sagen, sind die Inhalte entscheidend. Natürlich muss man dann rausfinden, welche Inhalte funktionieren auf dem ganz kleinen Smartphone-Screen, welche auf dem Tablet-Screen, was erwarten die Menschen in einem im Produktenobjekt. Also es ist schon ein unterschiedliches Thema. Man braucht schon Journalisten, Blattmacher, Designer, Layouter, Programmierer, die in der Lage sind, in dem Medienkanal zu denken. Und deshalb, es wird auch Spezialisten geben müssen, die genau wissen, das muss ich jetzt auf den sozialen Kanälen transportieren, weil meine Leser das dort von mir, welche Bilder, wie kurz schreibe ich da, also wie viele Zeichen kann ich überhaupt verwenden und wie baue ich dann diese Geschichte, wo fange ich eine Geschichte an? Fange ich eine Geschichte, also Storytelling, fange ich eine Geschichte vielleicht im Social-Media-Bereich mit einem Bild an und mache dann einen kleinen Online-Happen und dann geht es auf den großen Online-Screen und dann habe ich es auf dem Tablet und dann gehe ich in die Zeitschrift hinein, die dann vielleicht nur alle 2 Wochen erscheint. Also es werden schon neue Spielarten entwickelt, Datenjournalismus, was kann ich mit den Daten machen, welche spannenden Karten kann ich bauen, was kann ich an dem Leser an aggregierter, spannender Information geben und ich glaube, die Kunst ist immer bei Medien Herz und Hirn der Zielgruppe zu treffen, egal ob im Radio, im Fernsehen, bei Zeitschriften oder Zeitungen.
Das heißt aber auch Stichwort Native Advertising, dass Sie nach Amerika, in die USA gucken natürlich. Wie machen es die Kollegen? Wie machen die es?
Die es richtig machen, sind in der Lage, neue Werbeformen zu entwickeln, wo trotzdem ganz klar ist, dass die Trennung zwischen Redaktion und Werbung gewährleistet ist. Man darf den Leser nicht für dumm verkaufen. Die Leute sind klug, die merken das, die lassen sich nicht aufs Glatteis führen oder wenn man das vielleicht einmal und dann beschädigt es die Marke. Native Advertising ist von meiner Sicht her ein wichtig, positiv zu besetzender Begriff, weil es auch bei den neuen, das ist, Sie fragten gerade, neuen Formaten, die Printanzeige funktioniert einfach im Digitalen nicht. Ja, da muss ich mir was anderes ausdenken. Die Banner, die flackern zu sehr, Sie haben es vorhin gesagt. Das ist ein neues Format, nützliche Informationen von Werbekunden, klar gekennzeichnet, mit Ausspielen auf allen möglichen Kanälen, die jetzt zur Verfügung stehen, zu machen. Das ist aufwendiger, da braucht man auch Menschen, die da klug drüber nachdenken und sie brauchen Verleger, die sagen, wir stehen zu der Trennung von Werbung und Redaktion und dann ist das ein wichtiges, zukunftsfähiges Thema.
Nun wird ja das Kaufinteresse nicht nur dadurch bestimmt, dass Trends schneller wechseln, möglicherweise auch durch das Internet vorgegeben werden, sondern weil sich die politischen Rahmenbedingungen auch, so scheint es, sehr eruptiv verändern. Stichwort Putin, Russland. Wie hat sich das bei Ihnen bemerkbar gemacht, dass es da Spannungen gibt zwischen Europa, ich sag mal Westeuropa und Russland?
Ich würde das gar nicht nur auf Russland beziehen. Man merkt einfach in Ländern, die nicht demokratisch sind, in Ländern, die keine freie Pressekultur haben, in Ländern, die nicht eine freie Meinungsäußerung haben, gibt es auch meistens keine Rechtssicherheit, keinen Rechtsschutz, keinen echten Wettbewerb. Und diese Länder sind sehr, sehr schwierig und sehr, sehr sensibel. Und wir haben es gesehen, als Russland die Mediengesetze geändert hat, konnten die Verleger ihre Zeitschriften nicht mehr verlegen und hatten aber keine Möglichkeit, vor ein Gericht zu ziehen. In Mitteleuropa und in Amerika kann man das. Und ich glaube, deshalb setzen wir uns auch eben so stark dafür ein, dass weltweit die Pressefreiheit nicht zurückgedrängt wird, sondern verteidigt wird und nach vorne gebracht wird. Und das ist ein Auswuchs davon.
Sagen Sie das mal in Zahlen. Wie hat sich das ausgewirkt in Umsätzen?
Also ich habe jetzt nicht die Detailzahlen, aber wir reden da über mehrere hundert Millionen Euro, die die Verleger durch einen Strich im Gesetz verloren haben und erstmal auf absehbare Zeit auch nicht wiederbekommen, wo es keinen Schadensersatz gibt, wo es kein Verständnis gibt, wo man auch nicht klagen kann. Also das ist substanziell.
Also das heißt, in Russland wurden einfach Beteiligungen oder direkt Zeitschriftentitel gestrichen? Wie muss man sich das vorstellen? Können Sie das vielleicht nochmal kurz erläutern?
Ja, die Besitzverhältnisse wurden einfach geändert, dass Verleger einfach in Russland keine Zeitschriften mehr als Owner mit allen Pflichten, aber auch allen Rechten, eben auch Profitabilität und Profit abführen und auch Gewinne machen, das wurde komplett gestrichen und die Einflussnahme reduziert.
Sie haben das Thema Pressefreiheit insofern angesprochen, dass Sie jetzt gesagt haben, außerhalb Deutschlands, aber Sie beklagen auch einen zunehmenden Schwund an Pressefreiheit in Deutschland selbst.
Also ich beklage nicht den Schwund, aber ich weise darauf hin, dass wir durchaus Strömungen haben und man sieht es an dem Kampfwort der Lügenpresse. Das ist ein Kampfbegriff der 30er Jahre, den ich mir auch nicht für den allgemeinen Sprachgebrauch zu eigen machen würde, dass es durchaus Vorstöße gibt, Journalisten einzuschüchtern. Diese Vielfalt, die wir haben eine der reichhaltigsten Presselandschaften der Welt mit einer unglaublichen Breite an Themen. Man findet hier zu jeder politischen Richtung ganz linksextrem, ganz rechtsextrem und die Mitte findet man Publikationen, Zeitungen und Zeitschriften. Und dass es trotzdem versucht wird, zu destabilisieren, Journalisten einzuschüchtern. Es gibt in Deutschland keine Lügenpresse. Es gibt keine gleichgeschaltete Presse. Es gibt nicht diese von irgendwelchen dubiosen Mächten gesteuerten Journalisten. Das sieht man sehr schön an den gerade veröffentlichten Panama-Papieren. Wenn es eine gesteuerte Presse gäbe, würde niemals dieses Thema nach oben kommen. Das wünscht sich keiner der Beteiligten. Und genau das ist aber passiert.
Sie haben gefordert, den Paragraph 103 des Strafgesetzbuchs zu überdenken. Warum meinen Sie, dass das nötig ist? Denn im Fall Erdogan wird ja auch gezeigt, dass er gar nicht darauf hofft, dass die Bundesregierung da einschreitet, sondern er hat ja tatsächlich eine persönliche Klage eingereicht, in der Hoffnung, dass eine der beiden dann irgendwie doch den Weg findet.
Also wir haben eine ganz starke Meinung zu diesem Thema. Selbstverständlich hat Herr Erdogan, wie jeder Bürger auch und auch wie jeder Prominente, der sich schlecht behandelt fühlt vor der Presse, der kann vor Zivilgerichte gehen und in dem Fall wird das ZDF und Herr Böhmermann verklagt. Selbstverständlich hat Herr Erdogan und die Regierung, als er als Präsident bei Angela Merkel angefragt, dass sie ihr Platzett gibt, um strafrechtlich gegen Böhmermann vorzugehen. Und wir sehen dafür überhaupt keinen vernünftigen Grund. Und deshalb, da sind wir bei Ihrer Frage, wir sind über diese Zeit in Mitteleuropa längst hinaus, dass ein Fürst sich über den anderen beschwert hat, über jemanden, der ihm missliebig war und der dann bestraft werden sollte. Diesen Paragraph 103, der ist einfach überholt. Den braucht man nicht mehr. Wir haben starke Gesetze, wir haben eine gut arbeitende Justiz und genau dort werden diese Themen entschieden.